Hat sich die Plansprache Esperanto erledigt oder ist sie im Kommen oder entwickelt sie sich einfach? Braucht Sprache lange Zeit, um sich zu entwickeln? Oder wie ist das mit Esperanto? Die Kritiker sagen, ihnen fehle die Wärme und die Macht, weil es eine Kunstsprache ist. Sie hätte keine Aura, keine Tiefe. Einer, der sagt, das ist alles Quatsch. Ich habe meine Kinder in Esperanto erzogen und es ist die Opasprache und die Kindersprache geworden, ist Rudolf Fischer, der erst sehr spät zu Esperanto gefunden hat und jetzt zu Gast im Studio ist. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie. Sie haben erst mit 50 Jahren Esperanto entdeckt und dann nochmal Sprachwissenschaft studiert und gesagt, Esperanto ist es. Und Sie haben gestern, als wir uns unterhalten haben, gelacht, als ich gesagt habe, also möglicherweise kann man im Esperanto sich gar nicht so intensiv ausdrücken und gar keine Gefühle ausdrücken. Sie sagen, das stimmt nicht.
Richtig. Also ich habe Esperanto tatsächlich schon 20 Jahre früher gelernt, also Anfang der 30er Lebensjahre, denn da sind dann unsere Kinder geboren worden. Aber das Esperanto hat eben so viel allgemeines Interesse für andere Sprachen in mir geweckt, dass ich dann auch allgemeine Sprachwissenschaft studiert habe.
Also das heißt, Sie sprechen schon gute 50 Jahre Esperanto oder beschäftigen sich damit?
Ja, richtig.
Das ist eine enorm lange Zeit. Wie sind Sie darauf gekommen, Ihre Kinder zweisprachig zu erziehen oder mit ihnen von Anfang an Esperanto zu sprechen als Experiment?
Dafür gab es mehrere Ansätze, richtig. Einmal als sozusagen sprachwissenschaftliches Experiment, um zu überprüfen, ist das Esperanto eine sogenannte natürliche Sprache? Das heißt, ist es im Alltag, in der Anwendung von den anderen Sprachen zu unterscheiden oder nicht? Ergebnis war, nein, es ist nicht zu unterscheiden, es ist eine völlig normale Sprache. Dann natürlich auch, um den Kindern durch die Zweisprachigkeit gleich eine Grundlage mitzugeben, andere Sprachen schneller zu lernen, in der Schule später, das hat auch geklappt. Und das Dritte, sie gleich international zu erziehen, nämlich nicht einseitig, sondern allein schon durch die beiden Sprachen wurde immer darauf hingewiesen, fremd und anders ist normal, die Welt ist bunt.
Jetzt sind Ihre Kinder sogenannte Denaskulos, also Muttersprachler kann man nicht sagen, aber was sind denn Denaskulos, wie würde man das übersetzen?
Eben nicht Muttersprachler, sondern es heißt wörtlich von Geburt an Mensch und man muss ergänzen, Esperanto sprechender Mensch. Also es sind diejenigen, mit denen mindestens ein Elternteil von Geburt an Esperanto gesprochen hat, um es gleich vorwegzunehmen, das war nie die erste und nie die einzige Muttersprache, das ist immer die Sprache der Umgebung, das ist schon völlig klar.
Und Ihre Enkel sprechen mittlerweile auch Esperanto und es ist dann irgendwie die Opa-Sprache geworden, richtig?
Richtig, leider sehe ich sie nur alle 4 Monate, aber sie wissen ganz genau, der Opa hat wieder eine andere Sprache. Die Mutter hat Deutsch, der Vater hat Slowakisch und dann haben wir auch noch die Opasprache Esperanto. Und das ist für ganz kleine Kinder ein ganz herrliches Spiel. Sie imitieren das und das ist wieder etwas, was den Sprachwissenschaftlern interessiert. Sie entdecken die einfachen Regeln des Esperanto völlig von selbst und wenden sie dann auch an. Das ist etwas, was zeigt, dass Esperanto als sozusagen Einstieg Fremdsprache hervorragend geeignet ist.
Das heißt, diese Sprache ist ja nicht, wie viele Kritiker sagen, eindimensional, weil es ist ja erstmal eine einfach strukturierte Sprache. Scheint ein Paradox zu sein, eine einfach strukturierte Sprache kann nicht ausdrucksstark sein, sagen die einen. Sie sagen, das stimmt nicht. Man kann tatsächlich in Esperanto Gefühle ausdrücken und sich sehr differenziert ausdrücken?
Ja, das ist richtig, denn einfach strukturiert heißt ja nur Verzicht auf Unregelmäßigkeiten und wenn es um die Kommunikation geht, darum geht, schnell eine Verständigungssprache zu lernen, dann sind eben die schönen Unregelmäßigkeiten und bizarren Eigenschaften der anderen Sprachen im Wege und die fallen im Esperanto dann natürlich weg. Aber das hat per se nichts mit der Ausdrucksfähigkeit zu tun. Wenn ich komme mit einer Konjugation hin, ich brauche nicht 3 verschiedene, wenn die nicht etwas Spezielles zu sagen hätten. Das ist ja nicht der Fall.
Das heißt, im Esperanto gibt es auch Sprachwitz, es gibt Sprichwörter, man kann sich da tatsächlich auch poetisch ausdrücken. Es ist keine technische Sprache?
Das Kürzeste ist zum Beispiel, dass es darauf hinweist, dass über Esperanto sich vielfach eben Ehepartner gefunden haben, oft aus verschiedenen Ländern. Und da gibt es das Sprichwort Esperanto, 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 Ehegattenvermittler.
Also das heißt, das ist, kann auch eine leidenschaftliche Sprache sein, denn viele, die das lernen, machen das ja aus Leidenschaft, manchmal auch aus Liebe, aber man sagt, das ist die Sprache der Idealisten. Wieso?
Das sagen die Leute so, weil sie meinen, die Leute würden Esperanto lernen auf eine ungewisse Zukunft hin, dass das mal alle sprechen würden und so weiter. Aber das ist gar nicht der Fall. Überwiegend lernen Leute Esperanto, damit sie etwas davon haben. Und das Ziel ist eben international interessante Leute aus aller Welt kennenzulernen und sich mit denen gleichberechtigt unterhalten zu können, wo also niemand Ausländer ist, niemand Einheimischer ist und niemand Muttersprachler ist, sondern wo sich alle sprachlich auf halbem und kürzeren Wege entgegenkommen.
Trotzdem gibt es ja den Vorwurf, die Esperanto sei eurozentristisch, weil ja natürlich die Vokabeln aus dem Slawischen, aus den westeuropäischen Sprachen kommen und das jetzt für Asiaten beispielsweise schwieriger ist. Also wer schon mal Latein hatte, der hat es einfacher. Und das ist, speist ja doch aus europäischen Sprachen, oder?
Ja, das ist völlig klar, weil auch sprachtheoretisch schon gezeigt worden ist, eine Sprache, die gleichen Abstand von allen Sprachen der Welt hat, die kann es gar nicht geben, die kann gar nicht funktionieren. Also nimmt man den besten Kompromiss und dafür bietet sich die indoeuropäische Sprachfamilie an, die über die ganze Welt verbreitet ist. Und aus dieser stammen dann die einzelnen grammatischen Kategorien und sprachlichen Regeln. Aber man muss dabei sagen, selbst im Esperanto gibt es Eigenschaften, die in europäischen Sprachen gerade nicht vorkommen, nämlich dass der Wortstamm unverändert bleibt und die einzelnen Bedeutungseinheiten wie eine Kette aneinandergereiht werden. Das hat man im Ungarischen, das hat man im Türkischen und im extremen Maße in isolierenden Sprachen wie Chinesisch, Indonesisch und so weiter. Das heißt, da kommt Esperanto durchaus auch den Nicht-Europäern entgegen.
Nun sagen Sie auch, dass ich mich mit Esperanto ganz eindeutig ausdrücken kann. Das ist im Deutschen und im Englischen also Sätze gibt, die man im Zusammenhang sehen muss und wo es am die gestern Abend schöne Beispiele gebracht, dass es im Esperanto nicht zu Verwechslungen kommt. Wieso ist Esperanto so klar, dass man da Substantive und Verben sofort sehen kann oder die Satzstruktur, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau so ist es. Jedes Wort hat seine Endung, die anzeigt, zu welcher Wortklasse es gehört. Also ob es ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein Verb ist. Und deswegen spart das auch Vokabellernen. Also Standardbeispiel ist immer Telefono, O am Ende sind alle Substantive. Und durch Wechsel der Endung von O nach A und I kriege ich dann das zugehörige Adjektiv, das zugehörige Infinitiv. Also telefonieren heißt dann Telefoni, telefonisch heißt Telefona und so weiter. Und wenn ich in einem Satz dann selbst unbekannte Wortstämme sehe ich an den Endungen aber doch schon die Struktur. Das heißt, die Struktur ist im Satz schneller zu erkennen als der Inhalt. Wenn mir da was fehlt, dann kann ich den Rest raten. In anderen Sprachen ist es meist umgekehrt. Ich muss den gesamten Satz, den gesamten Inhalt verstanden haben, um ihn überhaupt lesen, vernünftig lesen zu können.
Machen Sie mal ein Beispiel. Wir hatten gestern, ich habe schon wieder vergessen, irgendwas
ja,
mit
das im
Englischen.
Es gibt so Standardsätze.
Fruchtfliegen.
Fruit flies like bananas.
Das was, Flute flies?
Fruit flies like bananas. Also Fruchtfliegen lieben Bananen oder Früchte fliegen wie Bananen.
Ah.
Also zwei völlig verschiedene Deutungen. Auch im Deutschen gibt es einige wenige Sätze, die man völlig anders deuten kann. Reiche Studenten meinen Wein, also reiche Studenten meinen Wein, wenn sie nach was zu trinken schreien. Oder aber reiche Studenten, reiche ihnen meinen Wein, so könnte man es auch deuten.
Das gäbe es im Esperanto überhaupt nicht.
Das überhaupt nicht ist jetzt auch wieder übertrieben. Das gibt es graduell wesentlich weniger, weil die Wortklassen eben erkennbar sind und man deswegen durch Verwechseln der Wortklassen nicht zu anderen Deutungen kommt. Aber wenn man sehr danach sucht und so weiter, findet man in Einzelheiten selbstverständlich im Esperanto auch Zweideutigkeiten. Zum Beispiel, weil man Wörter verschieden analysieren kann, verschieden in ihre Bestandteile zerlegen kann, sodass dann verschiedene Bedeutungen dabei herauskommen und daraus resultieren dann Wortwitze. Also zum Beispiel Standardfrage ist, warum ist eine Giraffe in Esperanto niemals allein? Weil jede Giraffe einen Kollegen hat. Kollego heißt nämlich auch Großhals.
Aha, Großhals-Kollege, Esperanto-Großhals, verstehe. Naja, fragen Sie sich ja einige, wieso redet er jetzt hier am Pfingstmontag über Esperanto? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Der 91. Deutsche Esperanto-Kongress findet derzeit in Erfurt statt, seit 1909. Das letzte Mal in Thüringen, vorher war es in Gotha, jetzt in Erfurt. Wie ist denn die Stimmung unter den Esperantisten? Das ist ja, ich sag mal, keine homogene Truppe, das ist ja sehr gemischt, sozial, altersmäßig. Ist die Stimmung gut in Erfurt?
Die Stimmung ist sehr gut in Erfurt. Ich habe also von allen Seiten gehört, es wäre eine sehr, sehr schöne Stadt. Das habe man ja gar nicht gewusst. Und von unserer chinesischen Gruppe, die ich selber so spontan etwas durch die Stadt geführt habe, die das auch genossen haben, sagte einer spontan, ich glaube, ich bleibe gleich hier.
Sagt der chinesische Kollege?
Ja, ja.
Verständigen könnte er sich mit einigen auf Esperanto in Erfurt. Die Community ist klein, aber vielleicht wächst sie da. Haben Sie das Gefühl, dass die Esperanto-Gemeinschaft tatsächlich wächst, oder ist es so, stagniert das auf einem gewissen Niveau und es tut sich nichts, oder wie ist da die Situation?
Das ist schwierig zu beurteilen, weil das meiste über das Internet läuft und damit hat man nicht mehr die Struktur, dass man sozusagen jeden Sprecher registrieren kann in einem Verein und weiß dann genau, es sind so und so viele Leute. Das entzieht sich diesen statistischen Erkenntnissen. Sicherlich ist das Sprachniveau allgemein besser geworden, weil es in unserer heutigen Zeit viel leichter ist, Gesprächspartner zu finden, und sei es über Skype oder sonst irgendwie. Und ansonsten ist es schwierig zu beurteilen, ob auch die Zahl derer wächst. Wenn man von den Veranstaltungen ausgeht und wie sie besucht werden, dann ist die Zahl zumindest in letzter Zeit geblieben. Und was jetzt die junge Generation daraus macht, die sich vielleicht ganz anders organisiert, das kann man schlecht vorhersagen.
Dann machen wir eine kurze musikalische Pause, dann plaudern wir weiter mit Rudolf Fischer. Er ist Mathematiker und Sprachenwissenschaftler und wir reden über Esperanto und was das auch für die EU bringen kann. Zu Gast im Montagsgespräch Dr. Rudolf Fischer. Er ist Esperanto-Freund, ist Sprachwissenschaftler, Mathematiker, hat sehr spät erst angefangen, Sprachwissenschaft zu studieren und hat sich darauf eingelassen, Esperanto zu lernen. Und nicht nur das, er hat seine Kinder, drei hat er in Esperanto, sag ich mal, auf, ja, wie kann man das sagen? Sie haben sie als zweite Sprache gelehrt.
Zweisprachig erzogen.
Erzogen, die Enkel mittlerweile auch, und haben so seinen Test an ihren Kindern gemacht, dass man tatsächlich diese Sprache intensiv sprechen kann, wenn und auch ein gewisses Niveau erreichen kann. Nun wird, es ist immer noch so, dass Esperanto belächelt wird und diese Vorteile oder Ressentiments ja sich ziemlich verfestigen und die Esperanto-Gemeinschaft auch nicht ernst genommen wird, zumindest nicht von allen, und als Spinner abgetan werden. Können Sie nachvollziehen, wieso das so ist?
Das ist übliches kulturelles Verhalten. Was ich nicht kenne, das macht mir unbewusst etwas Angst. Und die mildeste Abwehr ist es, lächerlich zu machen, denn dann brauche ich mich nicht mehr damit auseinanderzusetzen. Das funktioniert auch auf anderen Gebieten und so sind die Reaktionen eben auch, wenn man mit einem etwas selteneren Thema wie Esperanto kommt.
Seltenes Thema dabei wäre es ja ein Thema, was möglicherweise taugen könnte zur Bildung einer europäischen Identität. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber es könnte für die Verständigung in den europäischen Ländern tatsächlich beitragen. Denn die EU war mal sehr klein, da gab es die Kernsprachen. Mittlerweile sind, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen es sind im Euroraum, eine ganze Menge. Und da braucht es ja eigentlich Verständigung. Und Sie sagen, dass Esperanto eine Brückensprache sein könnte. Wieso?
Da muss man wissen, dass die Wortwurzeln im Esperanto bis zu 95% etwa aus romanischen Wurzeln bestehen. Und auch das hat wieder seinen Grund, weil eben romanische Wurzeln in den europäischen Sprachen weit verbreitet sind, sodass vielfach der Deutsche das gar nicht merkt, dass auch das, was er für selbstverständlich hält, wie Mauer, Keller, Kamera und so weiter, dass das alles eigentlich romanische Herkunft hat. Und insofern könnte man schon sagen, so könnte also die Europäer könnten darin sprachlich eine Identität finden. Der Ansatz, und ist auch immer wieder vorgeschlagen, war Latein als ehrwürdige Wurzel aller wissenschaftlichen Erkenntnisse und so weiter und so weiter. Und wenn man dann das Latein nimmt und streicht alle überflüssigen Doppelformen und alle Unregelmäßigkeiten weg und hängt noch ein paar allgemeine Endungen dran, dann ist man eben beim Esperanto. Also Esperanto ist sozusagen das Volkslatein für den kleinen Mann, und das wäre genau das, dass sich die Bürger in Europa auch miteinander verständigen könnten, nicht nur die Politiker über ihre Dolmetscher.
Und Sie sagen, dass es da Sprachdiskriminierung innerhalb der EU gibt. Wieso?
Das ist kommt letzten Endes von den Bildungssystemen her. Wenn die Bildungssysteme der verschiedenen Mitgliedsländer sich nun entscheiden, wir bringen grundsätzlich als Zwangseinstieg Fremdsprache Englisch, dann ist natürlich klar, wo sich dann Bürger aus 5, 6, 10 verschiedenen Ländern treffen und man fragt reihum, welche Sprache können wir denn alle? Dann kommt sofort selbstverständlich, ja, Englisch haben wir doch alle gelernt, und damit kommt der Trend auf, dass man nur noch alles auf Englisch macht, und da es ja keine Alternativen gibt, die man vergleichen kann, hält man das auch für die beste Möglichkeit. Dabei ist Englisch als internationale Sprache gar nicht ideal. Man denke also an die Aussprache und Schreibweise, die man überwinden muss. Wenn Grundschüler ich würde fast sagen, mit Englisch behelligt werden in einer Phase, wo sie erstmal ihre deutsche Muttersprache festigen müssen und dann vielleicht auch noch die Schreibweise hinzukommt, dann ist das eigentlich pädagogisch sehr, sehr kritisch zu sehen und wird ja auch von vielen Sprachpädagogen so gesagt. Das wäre bei Esperanto zum allergrößten Teil nicht so, weil da so geschrieben wird, wie gesprochen wird, und die Aussprache eben auch so einfach ist, dass ich in der Lage bin, jedem Deutschen Aussprache und Rechtschreibung und Betonung in einer einzigen Zeitstunde beizubringen.
Das heißt, um Sprachen zu lernen, ist Esperanto oder wäre Esperanto eine gute Grundlage? Wenn ich erstmal Esperanto hätte, habe ich eine bessere Grundlage, um andere Sprachen zu lernen, der Nachbarländer zum Beispiel?
Ja, denn es gibt natürlich auch da wieder Ausnahmen. Also der Deutsche wird natürlich direkt wohl schneller Niederländisch lernen als über Esperanto, aber beim Französischen, bei den anderen romanischen Sprachen, auch bei den slawischen Sprachen und so weiter, da ist es einwandfrei der Fall. Wenn er im Esperanto, weil es dort deutlich gemacht wird, die möglichen grammatischen Kategorien kennt, die Wortklassen, was gibt es für Wortarten, was gibt es für Fälle, im Esperanto gibt es nur den Grundfall und den Objektfall und mehr nicht, dann weiß er, woraus indoeuropäische Sprachen grundsätzlich zusammengesetzt sind, und wenn er dann eine andere sieht er, aha, da ist dies zusammengeschrumpft, da ist das aufgefächert, aber es ist immer auf der Basis des allgemeinen, einfachen, ausnahmefreien Modells der Esperanto-Struktur, und deswegen ist das ein idealer Einstieg in andere Sprachen.
Ein kleines Beispiel wäre weil es nicht nur um Kostenersparnis in Größenordnung geht, sondern auch um die direkte Übersetzung, dass im EU-Parlament Esperanto als Relaissprache dienen könnte und es wahnsinnig Kosten sparen würde und auch die Verluste, die ja beim Übersetzen entstehen, minimiert werden könnten. Wieso? Erklären Sie uns das bitte.
Also die Kosten wäre sicherlich einiges an Kosten zu ersparen, weil es dann einfach weniger Übersetzungskombinationen gibt. Ob man damit auch eine größere Genauigkeit erreicht, sei dahingestellt, denn das müsste erst nochmal wissenschaftlich nachgewiesen werden. Das ist nicht so ohne weiteres der Fall, denn wenn man ins Esperanto rein übersetzt und aus dem Esperanto zurück übersetzt in eine andere Sprache, dann kommen abhängig von den beteiligten anderen Sprachen selbstverständlich auch Unklarheiten rein, und eine zweite Übersetzung, jede Übersetzung ist schlechter als das Original. Aber es wäre vielleicht ein anderer Effekt darauf, würde ich setzen, dass diejenigen, die die erste Übersetzung ins Esperanto hinein hören, sagen, ja, ich verstehe das sowieso schon alles, denn das sind da alles bekannte Wortstämme und an die O's und A's, wo die sind, da gewöhne ich mich auch dran. Ich brauche die zweite Übersetzung gar nicht mehr. Und dann hätte man echt was gewonnen, dann würde nämlich Esperanto zunächst automatisch sozusagen als die Sprache, die man alle erstmal verstehen würden. Und das wäre schon ein Riesengewinn.
Und diskriminierungsfrei, weil ja die Kernsprachen Französisch, Deutsch, Englisch, obwohl im EU-Parlament ja zu 70% eigentlich Englisch gesprochen wird, dann Französisch und relativ wenig Deutsch, das ist auch paradox, oder?
Ja, je nachdem, wo man da die Gerechtigkeit ansetzt. Wenn man sagt, alle haben Englisch in der Schule gelernt, also klingt es doch gerecht, wenn sie alle Englisch sprechen. Geht man nach einem anderen Maßstab, wo sind denn die meisten Muttersprachler? Die hat das Deutsche, also müsste das Deutsche im Vordergrund stehen. Das wagt aber keiner zu fordern. Erstmal aus historisch-politischen Gründen und zum anderen, weil das Deutsche einwandfrei als Sprachsystem eben unzugänglicher ist als die Anfangsgründe des Englischen, das steckt letzten Endes dahinter.
Erklären Sie uns bitte nochmal den Unterschied zwischen einer Plansprache, wie es ja Esperanto ist, oder andere sagen auch Kunstsprache, und einer ethnischen Sprache. Also das heißt, die Sprache entwickelt sich ja über Jahrhunderte, das hat was mit Kultur zu tun, da geht es also um Literatur, um Theater, es geht um Dinge, die sich ja aus dem gesprochenen Wort entwickeln. Also kann eine Plansprache eine Ergänzung sein, und erklären Sie uns bitte den Unterschied zwischen Plansprache und einer ethnischen Sprache, um nicht Nationalsprache zu sagen.
Also der erste Unterschied ist natürlich die völlig verschiedene Funktion. Mhm. Die ethnischen Sprachen, wie ich das sage, um das Wort natürliche Sprache zu vermeiden, was völlig irreführend ist, die ethnischen Sprachen haben die Doppelfunktion wie jede Sprache, also einmal die Kommunikation untereinander zu gewährleisten, aber vor allen Dingen eben auch identifizierend zu sein. Wer Deutsch spricht, ist Deutscher und umgekehrt, und man weiß, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, über die Sprache. Das ist in einer Plansprache für die internationale Kommunikation ja ganz anders. Da gehört jeder dazu, aber weltweit. Da wird ausgedrückt, wir sind eine Menschheit, wir gehören gleichberechtigt zusammen, und es ist völlig egal, ob du einer sprachlichen Minderheit angehörst oder wo du herkommst oder sonst irgendwie, wir sind eine Menschheit und wir sind alle gleichberechtigt. Das ist die Botschaft des Esperanto, die man eben auch erleben kann, und das ist ja auch im Grunde genommen ein Ideal, wie es wunderschön zu Pfingsten passt, dass man aus allen Ländern zusammenkommt und sich in einer Sprache verständigt und in einer Sprache dann eine überkuppelnde gemeinsame Identität sieht, wobei der Einzelne seine eigene nationale oder wie er das sieht, regionale und kulturelle Identität ja nicht verleugnen muss und auch nicht verlernen muss, sondern wenn man einen etwas länger kennengelernt hat, dann wird schon mal gefragt, ja sag mal, was ist denn eigentlich deine Muttersprache, wo kommst du denn her?
Und das gibt es bei Kongressen, dass man das nicht sofort erkennt?
Ja, selbstverständlich, natürlich, wenn die Leute einfach eine gute Aussprache haben, dann merke ich das nicht, woher sie kommen, und wenn ich es vom Äußeren her nicht sehen kann. Aber dann kommt man automatisch rein in die verschiedenen nationalen Kulturen, und über Esperanto ist dann kulturvermittelnd, hört man viel über andere Kulturen, und aus jeder Sprache lernt man wieder ein bisschen. Es gilt dann schick, sich auf Ungarisch zu begrüßen sozusagen, und dann knibbelt man mit dem Auge und sagt, ach, warst du damals auch auf dem Weltkongress in Ungarn dabei? Ja, ja, ich auch. Und auch auf diesen Esperanto-Kongressen, Landeskongressen, Weltkongressen, da gehört es immer dazu, dass Sprachkurse auch in den ethnischen Sprachen angeboten werden, denn das Esperanto ist eben nicht dazu da, andere Sprachen zu verdrängen, sondern im Gegenteil, das Interesse für andere Sprachen und Kulturen zu wecken und zu fördern.
Deswegen sagt man auch, Esperanto ist eine Friedensbewegung, eine solidarische Bewegung und übergreifend und nicht diskriminierend, wo bestimmte Sprachen eine Dominanz haben, sondern es geht um so eine Gleichheit, Brüderlichkeit, wie auch immer.
Ja, das ist richtig, das ist das Ideal, das dahinter steckt. Das Ganze wird natürlich vom Menschen getragen, und wo Menschen sind, haben sie verschiedene Meinungen, vor allen Dingen, wenn sie die sagen dürfen, und deswegen wird im Esperanto auch herzlich und viel und gerne gestritten.
Und über den Streit werden wir noch reden nach einer kurzen Musik von The Fresh and the Onlys. Der mittlerweile 91. Esperanto-Kongress findet in Erfurt statt und einer von Ihnen, der teilnimmt und mitorganisiert, ist Rudolf Fischer. Er ist Mathematiker, Sprachwissenschaftler und leidenschaftlicher Esperanto-Sprecher und irgendwie auch Lehrer oder Vermittler. Die Frage, wenn es um Macht und Politik geht, ist dann immer die Frage, warum hat sich Esperanto nicht durchgesetzt? Da sagen die einen, ja, das sind geopolitische Interessen, die anderen sagen, ja, was man nicht kennt, das findet man irgendwie, da hat man seine Vorurteile, aber sind natürlich auch Machtinteressen, Fischer. Ist das ein Grund, warum sich Esperanto nicht durchgesetzt hat? Weil eigentlich die Vernunft und die Logik würde ja dafür sprechen, aber da kommt dann noch sozusagen, kommen noch politische Interessen ins Spiel?
Ja, das ist genau der Fall. Es geht eben nicht danach, was ist das Beste, dass sich das automatisch in der Welt durchsetzt. Das glaubt man zwar als naiver Bürger. In Wirklichkeit braucht man für alles, was lanciert wird, braucht man einflussreiche Machtgruppen und hier auf der Ebene der Sprachen sind es dann ganze Staaten, die vehement ihre Macht dadurch vergrößern wollen, indem sie auch ihre Sprache verbreiten. Und so hat es immer auch große Reiche gegeben, man denkt an das Römische Reich, die haben dann eben den eroberten Ländern auch das Latein als Verständigungssprache aufgezwungen. Und damit konnten sie eben auch besser herrschen. Wenn ich den anderen mit seiner Muttersprache mundtot mache, dann wird er nicht mehr ein großer Konkurrent sein. Und auch im Geschäftlichen, wenn ich die Verträge alle in einer bestimmten Sprache mache und das ist meine und die schreibe ich vor, dann hat der Kunde also ganz klar einen Nachteil. Hier gibt es dann auf nationaler Ebene natürlich auch rechtliche Beschränkungen. Aber immerhin ist zurzeit ich komme immer natürlich wieder auf das Englische zurück, sogar im Rechtswesen, im Deutschen im Vormarsch, weil einflussreiche Wirtschaftsgruppen mehr oder minder schon durchgesetzt haben, dass Gerichtsverhandlungen auf bestimmten Gebieten auch in Deutschland nicht in der Staatssprache Deutsch, sondern auch auf Englisch durchgeführt werden dürfen, nicht müssen. Und da zeichnet sich natürlich schon so ein bisschen ab, wo, ich sag mal, überspitzt Sprachimperialismus sichtbar wird und wo sich die Menschen in Europa doch Gedanken machen sollten, sind sie bereit, diesen Preis zum Nachteil ihrer Kulturen und Sprachen zu bezahlen.
Wenn man in die Vergangenheit geht, hatten es ja die Esperantisten nicht immer leicht, um nicht zu sagen, sie wurden verfolgt unter Hitler sowieso, also die Nationalsozialisten, also selbst in Hitlers Mein Kampf hat Adolf Hitler das als Judensprache diskreditiert. Stalin hat die Esperantisten auch verfolgt und selbst in der DDR war bis 1961 diese Vermitteln dieser Sprache nicht erwünscht und nicht erlaubt. Das heißt, die Arbeiterbewegung hat sich ja auch Esperanto angenommen. Hatte auch immer schon eine politische Dimension?
Ja, das liegt eben daran, dass Esperanto eine internationale Sprache ist und das kriegt man nicht so richtig unter Kontrolle. Die zweite Komponente klang schon an, dass der ursprüngliche Initiator der Sprache, Ludwig Samenhoff, Jude war und das gefällt auch nicht allen Kulturkreisen, die dann eben teilweise auch antisemitisch eingestellt sind. Aber das Wichtige für Stalin wie für Hitler war wohl, dass die Leute sich einer leichten Kontrolle entzogen, indem sie international über die Grenzen hinweg kommunizierten und das nicht weder unterbunden werden konnte, noch kontrolliert werden konnte. Teilweise hatten sie sogar Recht in Anführungsstrichen, denn ich kenne das Beispiel einer kommunistischen Zelle aus dem Ruhrgebiet, die die Kommunikation mit den Niederlanden aufrechterhielten und sich als Esperanto-Gruppe getarnt hatten.
Also das war dann klassischer Widerstand?
Das war klassischer Widerstand und ist ja auch ganz klar, dass diejenigen, die Esperanto lernen, eben eine in Richtung einer Menschheit gehen wollen und nicht die Nation im Vordergrund sehen wollen. Und damit waren sie also der natürliche Feind des Nationalsozialismus und des Stalinismus aus ähnlichen Gründen natürlich auch.
Das Internet ist eine Chance, hat Detlef Blanke gesagt, dass sich viele Menschen über das Internet verständigen und oftmals auch eine verschworene Gemeinschaft, eine solidarische Gemeinschaft von Esperantisten weltweit ist, die sich auch gegenseitig helfen und es dadurch auch attraktiver werden kann. Teilen Sie diese Hoffnung?
Das funktioniert ja in kleinem Kreis durchaus. Also man hat seine Kontaktadressen in die ganze Welt. Da gibt es also Verzeichnisse eben doch auch über die Mitgliederorganisationen. Da gibt es den Weltverband, der hat als Mitglieder die einzelnen Landesverbände, also den Landesverband Deutschland und so weiter. Und über diese Verzeichnisse kommt man direkt an Adressen von ausländischen Esperanto-Freunden und kann da auch im Rahmen des Zumutbaren um Hilfe und Unterstützung bitten. Meist geht es ja um Informationen. Mhm. Das geht ganz, ganz schnell. Man kann es aber auch so machen, ich möchte irgendwo in den Urlaub fahren, schlage im Verzeichnis nach, wer wohnt denn da, schreibt da hin und sagt, habt ihr Lust, mich kennenzulernen? Ich biete einen Vortrag über Deutschland an und so weiter. Und wupp, ist man mitten unter den Einheimischen, zwar mit Esperanto zunächst mal, aber irgendwie ist man doch dann schneller auch in der Umgebungskultur drin, als wenn man so als Tourist auf der Straße steht und sich nur in seinem Ghetto aufhält.
Ja, Touristenghetto, da sieht man oft nicht so viel vom Land. Lassen Sie uns mal ein bisschen weggehen von Esperanto, aber auch trotzdem den Bezug behalten. Wir haben kontrollierte Spracherweiterungen gesprochen. Das finde ich ja interessant, dass natürlich es auf der einen Seite Lehnwörter gibt, auf der anderen Seite eine kontrollierte Spracherweiterung. Es braucht neue Wörter. Wer legt eigentlich fest, wie die denn heißen? Also ein kurioses, komisches Beispiel ist das sogenannte Handy. Kein Mensch im englischen Sprachraum sagt Handy, da ist es Cellphone oder anders. Also Handy klingt englisch, ist es aber nicht, ist ein pur deutsches Wort. Das ist doch kurios, oder?
Ja, das ist kurios. Das liegt also an dem großen Prestige des amerikanischen, muss man eigentlich sagen, nicht des britischen Englisch, sodass es heute so ist, wenn neue Phänomene auftauchen, wenn irgendwelche Feste gefeiert werden, Initiativen da sind, Chöre gegründet werden in Deutschland, die nennen sich alle irgendwie Pseudo-Englisch und das kommt eben durch diesen Prestigedruck des amerikanischen, weil sie dann alle sagen, anders können könnten wir das nicht verkaufen. Wer also eine Jugendmesse anbieten will, das Ding muss irgendwie mit Chillen oder sonst irgendwie gehen. The Great Bing Bang hatten wir da schon, worüber dann die Amerikaner besonders gelacht haben, weil das was ganz anderes ist. Und dieser Trend besteht nun mal. Aber so, dass man davon spricht, die deutsche Sprache wäre in einer Art Menopause, wo sie unfruchtbar wäre und nicht mehr neue Begriffe hervorbringen würde.
Ich lasse Pause ja bei Menopause Quatsch ist, weil es ist eigentlich dieses Ende der Frucht, also wie auch immer, das habe ich auch noch nie gehört, Deutsch. Die deutsche Sprache ist in einer Menopause.
Ist in einer Art Menopause, weil sie nichts mehr hervorbringt. Hm. Das ist natürlich übertrieben. So kann man es auch nicht sagen. Ich habe auch manchen neuen neckischen deutschen Begriff schon gesehen und gesagt, oh ja, das ist ja wirklich fein, da ist noch was produktiv.
Aber obwohl ja die Suche nach dem Wort, dass man, wenn man durstig ist und das Gegenteil, also bei Hunger würde man sagen, ich bin satt, aber die Entsprechung, genug getrunken zu haben und eigentlich sitt zu sein, das gibt es nicht und das hat sich auch nie durchgesetzt. Also
da hat der deutsche Wortschatz einfach eine Lücke. Das ist in allen Sprachen so, dass sie verschieden gegliederte Bezeichnungssysteme haben, ist im Esperanto auch genauso. Das heißt, man kann Beispiele finden, wo das Deutsche ein Wort hat und das Esperanto braucht eine Umschreibung und umgekehrt auch unübersetzbare Dinge, die dann vielfach eben von dem kulturellen Hintergrund her entstanden sind. Beispiel, wir haben hier beim Kongress einen Raum, der ist mit Gufuyo betitelt, das heißt eigentlich Uhu-Nest und daraus erschließt sich überhaupt noch nicht die Funktion. Das ist eine Teestube der Jugend, wo kein Alkohol getrunken wird, wo spontan Musik vorgetragen wird und wo sich die Leute so wohlig fühlen wie die kleinen Uhus in ihrem Nest. Oh. Und das wird durch Gufuyo alles schön zusammengefasst ausgedrückt, ist unübersetzbar.
Mhm. Und auch Die deutsche Wörter werden übernommen. Im Englischen zum Beispiel Doppelgänger. Ne? Doppelgänger ist Rucksack, Kindergarten. Da gibt es ja einige Wörter, ja, die im amerikanischen, im englischen Sprachraum übernommen werden.
Richtig. Also der Austausch von Wörtern innerhalb der Sprachen ist immer schon groß gewesen. Man kann das einteilen in Lehnübersetzungen, Lehnwörter, Fremdwörter und so weiter. Die Grenzen sind da ein bisschen unscharf. Und die Deutschen wundern sich dann, wie viele deutsche Wörter auch exportiert worden sind, weil man immer denkt, das wäre eine Einbahnstraße, das ist auch nicht ganz richtig. Und so ist das Esperanto im Grunde genommen auf der Basis der anderen europäischen Sprachen entstanden, und der einzige Unterschied ist dann eben ein statistischer. Das Esperanto hat 100% Lehnwörter.
Also ein Lehnwort ist ein Wort, was aus einer anderen Sprache übernommen wird, und Esperanto, ja, da sind ja alle Vokabeln übernommen worden.
Es ist nichts mit dem Buchstabenwürfel geschaffen worden, ja, wie sich das mancher vorstellt bei einer Plansprache, sondern man kann zu jedem Esperanto-Wort genau sagen, wo kommt es letzten Endes her, manchmal auch warum. Dafür gibt es eigene etymologische Wörterbücher, in denen man das genau nachlesen kann, und nur selten ist etwas dabei so absichtlich geformt worden, um sich dem Sprachsystem des Esperanto anzupassen, zum Beispiel um mehrdeutige Wörter zu vermeiden. Mhm. Also Raketo, Rakedo, das eine ist der Tennisschläger, das andere die Rakete, das muss dann schon mal auseinandergehalten werden. Und Banco ist das Geldinstitut und Benko ist das, wo man drauf sitzt, was im Deutschen beides Bank heißt. Also wird da der Vokal variiert.
Sagen Sie nochmal, was Wolkenkratzer heißt.
Noob Scrapulo. Eigentlich heißt das ja Wolkenkratz-Mensch, aber Ulo ist da im weiteren Sinne. Der Wolkenkratzer wird ja durch das Kratzen an den Wolken ja nun auch vermenschlicht, und deswegen kann man das an der Stelle durchaus so stehen lassen.
Bleiben wir mal bei der ethnischen Sprache. Da entwickeln sich ja auch Wörter, Begriffe, die mit der kulturellen Identität was zu tun haben. Gutes Beispiel ist vielleicht German Angst. Also das Wort für Angst gibt es im Englischen so nicht, weil diese spezielle Angst, die nicht nur Furcht im Moment, ja, sich erschrecken, ja, vor irgendwas ist, sondern das ist so ein dumpfes Gefühl, also wie Zukunftsangst, ja, was einen so zerfrisst. Ja. Das muss man dann übersetzen, und in dem Fall German Angst ist was sich schwer ausdrücken lässt, zum Beispiel, ja, im Englischen?
Ja, es gibt ja auch weitere Übernahmen der Art, also wie Waldsterben und Ersatz. Das war auch so typisch deutsch, dass das auch in anderen Sprachen genauso übernommen worden ist. Ersatz stammt also eben noch aus dem Krieg. Und das Esperanto macht das im Prinzip genauso, nur die Wortform wird angeglichen, das heißt die Wortklasse am Ende sichtbar gemacht.
Das heißt, was sagen Sie dazu als Sprachwissenschaftler mit der German Angst? Wie würden Sie das beurteilen?
Also ich habe das noch nicht jetzt im Zusammenhang irgendwo gebraucht. Man würde erstmal wohl Angst einfach wörtlich übersetzen als Timo und vielleicht als Ausdruck stehen lassen. Germana Timo, dann wäre das schon ein Hinweis. Das ist die typische Angst der Deutschen. Und ich denke, dann wird es bei den meisten dann in Erinnerung rufen, was eigentlich damit gemeint ist, wo das herkommt.
Sie müssen jetzt aufpassen, was Sie sagen, weil Ihre Kollegen entern jetzt gerade das Radio und kommen jetzt und hören ganz kritisch zu. Jetzt gibt es nämlich gerade die Radioführung der Esperantisten, die hier gerade eingetroffen sind. Deswegen machen wir zur Entspannung noch ein bisschen Musik und sprechen uns genau ab, was wir danach sagen. Zu Gast im Studio Rudolf Fischer, Esperantist, Mathematiker und Sprachwissenschaftler. Zu Gast im Montagsgespräch Rudolf Fischer. Er ist mittlerweile 70 Jahre alt, hat 5 staatliche Examen und ist sehr spät zur Sprachwissenschaft gekommen und wie ich das Gefühl habe, sehr leidenschaftlich. Hat seine Kinder in Esperanto erzogen, so eine Denaskulos, also sie haben zweisprachig, kommunizieren sie mit ihm, und er sagt, man kann diese Sprache tatsächlich, man kann da Gefühle ausdrücken, man kann Witze erzählen, man kann Sprichwörter, also man kann tatsächlich diese Sprache intensiv sprechen, wenn man man sie intensiv spricht. Das ist übergeschlagen auf die Enkelkinder mittlerweile und sie sind überzeugt davon und können die Leute nicht verstehen oder können sie auch ein bisschen verstehen, die keinen Bezug haben. Die sagen, Esperanto, das sind doch Spinner, das sind doch irgendwie Hobby-Sprachwissenschaftler.
Also, dass die Sprache nicht respektiert wird, kann ich nicht verstehen. Ich kann selbstverständlich verstehen, dass man sich nicht dafür interessiert, weil man halt eben andere Interessen hat. Das ist ja jedem unbenommen und so weiter. Aber dass jemand eben das Esperanto nicht respektiert, runtermacht, es wäre keine Sprache oder funktionierte nicht oder sonst irgendwie, zeugt von Unwissenheit und Angst. Und das sollte man schon überwinden.
Das heißt, Kunstsprache ist falsch. Man sagt Plansprache.
Ja, das sind natürlich Begriffe, mit denen man versucht, diesem nicht existierenden Gegensatz von natürlich und Kunst zu vermeiden, weil Kunstsprache so wie Kunsthonig oder Ersatz klingt. Dabei ist das Esperanto historisch gesehen wirklich die erste ursprünglich geschaffene Sprache, die sich inzwischen jetzt in über 125 Jahren zu einer echten Sprache entwickelt hat, die von ihrer Herkunft her sich von den anderen Sprachen überhaupt nicht unterscheiden lässt.
Sagen Sie als Sprachwissenschaftler, das ist tatsächlich eine komplette echte Sprache, die natürlich auch nur lebt, wenn sie gesprochen wird. Also Sprache entwickelt sich ja durch Menschen, die immer was zufügen. Geht das im Esperanto? Werden da Wörter zugefügt oder ist das sozusagen ein starres Gerüst und da tut sich nichts?
Nein, das ist genauso wie in anderen Sprachen auch. Es tauchen neue gesellschaftliche Themen auf, die darüber will man kommunizieren, also braucht man neue Vokabeln. Der Erste, der sie braucht, der setzt da was in die Welt. Und wenn den anderen das gefällt, dann wird das übernommen. Wir hatten also Globalisierung und da hat jemand gesagt, tut mondijo, nicht irgendwie globalisado oder sowas, tut mondijo, ganze Weltwerdung. Das war so einprägsam und so klar, dass das sofort von der Sprechergemeinschaft übernommen worden ist. Und dann geht es vielleicht in Lehrbücher und Wörterbücher ein und dann gehört es zur Sprache. Formal gibt es noch eine Akademie des Esperanto, die also Wörter zulassen muss und so weiter. Aber da geht es wie in der katholischen Kirche mit Rom. Sie hinken 50 Jahre dahinter in der Entwicklung und sind von daher also praktisch in ihrer Wirkung bedeutungslos. Die Sprachgemeinschaft ist der Souverän und sie entscheidet über den Wandel der Sprache.
Abschließend noch die Frage, ist tatsächlich Esperanto schneller zu lernen als andere Sprachen? Da gibt es noch die Frage, ja, ich habe mich mit Esperanto beschäftigt und nach wenigen Wochen konnte ich es sprechen. Fragmentarisch wahrscheinlich nur, oder?
Da würde ich auch vorwarnen, das ist also ähnlich wie Schachspielen, die Züge, die lerne ich in einer halben Stunde, deswegen kann ich noch längst kein Schach spielen. So ist das eben beim Esperanto als Sprache auch, je nachdem, welche Vorkenntnisse man hat und wie viel Zeit man reinsteckt, über den Daumen gepeilt, würde ich sagen. Das typische Beispiel war mein Vater, der keine besondere sprachliche Vorbildung hatte, 64 Jahre alt war, aber sehr fleißig war, jeden Tag eine Stunde sich mit Esperanto beschäftigt hat und sich nach einem Jahr mit einem Neuseeländer ganz alleine und fließend verständigen konnte.
Das heißt, die Sprache zu lernen ist einfacher und es gibt auch Menschen, die das im Netz machen. Man muss natürlich ein bisschen talentiert sein oder schon Vorkenntnisse haben wie...
Nein, auch ohne Vorkenntnisse. Also wir haben den Netzauftritt lernu.net und da sind auch kleine Anfängerkurse drin, an denen jeder teilnehmen kann, auch selber für sich im Dialog. Es sind auch aufwendige Lehrwerke da und man findet auf der Stelle sofort Partner, mit denen man sich austauschen kann aus aller Welt, weil es für jede ethnische Sprache nochmal wieder ein eigenen Zweig gibt, wo man sich entweder in der Sprache über Esperanto unterhalten kann oder alle gemeinsam in dem Esperanto-Zweig sich in Esperanto über beliebige Themen unterhalten kann. Das ist also heutzutage kein Problem.
Also unter lerno.net.
Lernu.net. U ist die Aufforderung. Lerne.
Aha, jetzt müssen Sie sich natürlich, also das ist ja ganz klar, nochmal auf Esperanto verabschieden. Immerhin sind jetzt ja gerade die Esperantisten hier draußen und werden Sie dann, wenn Sie rauskommen, kritisieren. Denn ich habe gelernt, Esperantisten sind kritische und streitbare Menschen.
Ja, weil sie eben so leidenschaftlich an ihrer Sprache hängen und da muss aus ihrer Sicht immer alles hundertprozentig sein. Man muss sozusagen besser Esperanto sprechen können als die Muttersprache. Da sind sie überkritisch. Also ich verabschiede mich dann und sage auf Wiederhören, haben Sie einen guten Tag. Gis revido, havu bonan tagon.
Das habe ich sogar verstanden. auf den Montag. Gut. Dankeschön, Rudolf Fischer. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.